Mein Thema ist überschrieben mit den Worten müde auf dem Weg. Vor längerer Zeit haben meine Frau, ein paar Freunde und ich das Spiel Mensch ärgere dich nicht gespielt. Hat ja heute schon mal hier irgendwo ist ja angeklungen, das Spiel. Kennt ihr auch sicherlich alle, ja? Mensch ärgere dich nicht. Schon ein sehr altes Spiel und wird heute auch immer noch gerne gespielt. Sinn des Spiels ist es, dass die eigenen Figuren, die man hat, ja, man hat jeweils 4 Stück davon, jeder Spieler hat davon 4 insgesamt. Ziel ist es, so schnell wie möglich vom Start bis auch dann ans Ziel in das Häuschen wieder reinzukommen. Doch leider ist das gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Genau. Und an diesem Abend kann ich mich gut erinnern, da würfelten wir ständig nur Einsen. Nur Klammer auf, mit einer 1 kommst du gar nicht aus dem Häuschen raus. Du musst also erst eine 6 würfeln, um dann überhaupt deinen Lauf zu beginnen. Klammer zu. Naja, und das Spiel zog sich natürlich so in die Länge, denn man wird oft überholt. Manchmal wird man auch rausgehauen vom anderen oder man selbst haut andere raus aus dem Spiel. Und dann müssen die wieder von vorne anfangen. Und so zieht sich das Ganze natürlich in die Länge und irgendwann wird man müde, man ärgert sich dann auch noch nebenbei, auch übereinander, manchmal über sich selbst. Und dann ist man so ganz nah dran, irgendwann zu sagen, komm, wir geben auf, lassen wir es, machen wir was anderes. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist zwar nur ein Spiel, doch im wirklichen Leben passiert oft viel Ähnliches. Wir können unterwegs auf unserem Weg, auf unserem Lebensweg, aber auch auf unserem Glaubensweg nicht einfach stehen bleiben. Auch wenn der Augenblick momentan so schön ist, wenn wir ihn gerade sehr genießen, können wir nicht einfach stehen bleiben. Und dabei kommen wir auch in unserem Leben in Gefahrenzonen hinein. Dort, wo es nicht mehr sicher ist. Wir müssen manchmal Umwege machen. Wir werden überholt, wir werden rausgeworfen oder wir schmeißen andere aus der Bahn. Und als Christen erwarten wir natürlich auch einmal im himmlischen Zuhause anzukommen. Endlich. Dass wir dort dann auch Ruhe finden und auch sicher sind. Doch der Weg dahin ist gar nicht so kurz, oft sogar recht weit. Denn wir können auch müde werden und können auch sogar aufgeben. Und in dieser Zeit des Lebens, auch des Glaubenslebens, in der es manchmal auch richtig schwierig sein kann, da lädt uns Jesus ein, ganz bewusst mit ihm diesen Weg zu gehen. Von ihm zu lernen und neue Perspektiven zu entdecken. Gerade dann, wenn wir müde sind. Wenn wir nicht mehr weiter können oder nicht mehr weiter wollen. Da will er uns Kraft geben. Damit wir diesen Weg mit ihm eben fortsetzen können. Und so ging es auch den ersten Christen. Den Christen, vor allem in der ersten und zweiten Generation nach Jesu Auferstehung. Und viel berichtet wird dort ganz besonders in der Bibel und im biblischen Brief, dem Hebräerbrief. Für uns alle sehr bekannt und darauf möchte ich heute ein bisschen meine Predigt auch gründen. Der Brief an die Hebräer richtet sich an eine müde gewordene Gemeinde. An Menschen, die ein bisschen die Hoffnung verloren haben. Nicht alle von ihnen haben Jesus unbedingt direkt erlebt. Manche nur noch vom Hören und Sagen. Manche von ihnen stammen teilweise von Augenzeugen ab. Das heißt, sie sind noch recht jung, ihre Eltern haben das noch erlebt, Jesus selbst vielleicht noch erlebt oder die ersten Gemeinden. Aber sie hatten so diesen Erstkontakt zu Jesus nicht gehabt. Sie lebten also in der Hoffnung und der Überzeugung ihrer Eltern teilweise. Dass Jesus noch, und das haben sie nämlich geglaubt, zu ihren Lebzeiten wieder zurückkommen wird. Was aber bisher ausblieb, das eben nicht passiert. Und Paulus hat diesen Brief zwar damals geschrieben, aber auch an uns heute ist er gerichtet. Er versucht, das Ziel des Lebenswegs, also diese Ruhe bei Jesus, das Ziel bei Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, um zum Festhalten an Jesus zu ermutigen. Das Ziel lohnt den ganzen Einsatz. Ich möchte euch zwei Verse lesen, vorlesen. Das sind Worte, die hunderte Jahre zuvor schon einmal vom Propheten Jesaja ausgesprochen wurden. Und Paulus schrieb sie auf und wiederholt sie jetzt an diese ersten Christen. Und er sagt dort in Hebräer Kapitel 12, Vers 12 und 13: Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden, bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Paulus betont im Vorfeld, also ein Kapitel vor diesen Texten, dass der Weg durchs Leben als Christ auch bedeutet, mal auch durch die Wüste zu wandern. Ja, wie das Gottesvolk damals nach dem Auszug aus Ägypten. Und die Wüste ist eben keine einfache Zone. Es ist eine Kampfzone. Ja, es gibt giftige Schlangen, jede Menge Feinde. Und die Wüste kann sogar zu einer Todeszone werden, ja, wo Wasser und Essen knapp sind. Da kann man auch verhungern oder verdursten. Christen werden müde, auch auf ihrem Glaubensweg, weil ihnen oft auch die Illusionen genommen werden. Vielleicht Versprechen, die ihnen zugesprochen werden, die sich nicht erfüllen. Und dann darf man nicht vergessen, als Christen hat man eben keinen leichteren Alltag. Das Leben ist dort automatisch nicht gleich besser. Die Probleme sind nicht mit einem Schlag einfach alle aufgelöst als Christ. Nein, Christen haben auch nicht immer alles automatisch im Griff. Das stimmt auch nicht. Gemeinde zum Beispiel ist ja auch keine Insel von Seligen. Das ist sie nicht. Sondern Gemeinde, in der Gemeinde gibt es eben auch konkrete Menschen. Auch schwierige Menschen manchmal. Mit Ecken und Kanten. Und dann kommt auch noch das Bedürfnis, Menschen für Gott zu gewinnen. Auch da sehen wir, dass Menschen für Jesus zu gewinnen ebenfalls nicht einfach ist und nicht selbstverständlich ist in unserer heutigen Zeit, wo alle doch alles haben. Enttäuschungen und Rückschläge lassen eben am Glauben immer mal zweifeln. Und die Themen des Alltags sind dann oft so groß, dass das Ziel, das eigentliche Ziel einfach verdeckt wird. Dass man noch ganz vieles andere vor sich hat. Warum soll man mit Jesus auf dem Weg bleiben, wenn man den Glauben wie einen Kreisverkehr empfindet, wo es einfach nicht weitergeht? Und der Hebräerbrief nennt Strategien, wie man wach bleiben kann, wie man trotz Erschöpfung ans Ziel kommen kann. Und als erstes fordert er dazu auf, gegen Versuchungen zu kämpfen, dass wir stark sind in der Zeit der Versuchungen. Statt sie über sich einfach ergehen zu lassen, denn Versuchungen sind oft wie ein großer Felsbrocken, der einfach im Weg liegt und es nicht nach vorne gehen lässt. Und um an ihnen vorbeizukommen, werden Irrwege und manchmal auch weite Umwege in Kauf genommen. Den Felsbrocken aber gar nicht erst in den Weg fallen zu lassen, das empfiehlt Paulus. Und das gelingt nur, wenn man eben Maßstäbe hat. Jesu Maßstäbe hat. Und dazu gehört, dass wir zum Beispiel ehrlich zu uns selbst sind und zu anderen sind. Dass wir keine Rollen spielen, dass wir keine Masken tragen, sondern einfach auch zu dem stehen, was wir tun und was wir auch sagen als Christen. Dass wir weder uns selbst noch andere verletzen, gehört auch dazu. Dass wir großzügig leben, weil alles, was wir haben, von Gott geschenkt ist, in diesem Bewusstsein. Und Jesus erwartet das auch von seinen Nachfolgern. Und als zweite Strategie nennt der Brief, Jesus als Vorbild zu nehmen. Ja, wie er mit seinem ganzen Leben eben Gott und den Menschen diente, so erwartet auch Jesus diese Hingabe von uns Nachfolgern. um neuen Mut für den Weg des Lebens zu erhalten, hilft es eben, Jesus in Anspruch zu nehmen, also ihn zu bitten, dass er hilft und von ihm zu erwarten, dass er auch neue Kraft gibt. Und Paulus spricht auch im Hebräerbrief sehr viel über Leid. Das gehört nämlich auch zum Leben dazu. Leid kann aber auch helfen, neues Vertrauen auf Jesus zu werfen, alle Hilfe von ihm zu erwarten. Gott zeigte seine Liebe eben nicht dadurch, dass er Menschen straft. Aber auch wenn Paulus schreibt, den Text kennen wir ja auch, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Die Pädagogik hat sich ja in den vergangenen 2000 Jahren schon ein wenig verändert, würde ich sagen. Wir haben schon auch erkannt, dass nicht die Prügelstrafe Ausdruck von Liebe ist, sondern auch das Beistehen mitten im Leid. Gott bleibt dabei, auch wenn wir selbst manchmal sprachlos geworden sind, wenn wir auch keinen Glauben mehr haben oder keine Kraft mehr zu glauben, im Leid vielleicht auch völlig versunken sind. Gott bleibt eben auch dabei. Und in der Erfahrung vom persönlichen Leid kommt uns dann auch am nächsten. In Schwierigkeiten werden wir reifer, weil Erfahrungen mit Gott uns auch verändern. Und Paulus hat für unseren Alltag einiges zu sagen, hier im Hebräerbrief. Und zwar gibt es konkrete Hilfen, die er uns hier gibt. Und diese Hilfen dürfen wir auch in Anspruch nehmen, wenn wir merken, dass wir müde werden. Müde auf dem Weg des Glaubens. Und dazu habe ich 4 Gedanken herausgenommen. Den ersten Gedanken. Das erste, was wir erkennen sollten, ist, dass wir eine Aufgabe haben. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Zurück zum Spiel. Am liebsten würde ich beim Spiel Mensch ärgere dich nicht mit lauter gewürfelten Sechsen direkt ins Häuschen laufen. Ja, das wünsche ich mir. So schnell kann es gehen. Doch Leben bedeutet nicht einfach im Schnelldurchgang zum Himmel. Leben hat auch Qualität unterwegs schon. Wir haben einen besonderen Lebensauftrag, zuzuhören, vielleicht zu beten, voranzugehen, Kinder zu ermutigen, Bedürftigen vielleicht auch zu helfen, andere Menschen anleiten und vieles, vieles mehr. Und ein solcher Auftrag, wenn wir uns dem bewusst sind, gibt uns Kraft und gibt uns auch Motivation über eine Durststrecke, die wir vielleicht momentan erleben, hinwegzukommen. Wenn man mal gar keine Lust hat, wenn man gar nicht mehr hochkommt, dann hat ja eine Aufgabe manchmal auch diesen Zweck erfüllt, uns manchmal einfach nur hochzubekommen. Jeder von uns hat Aufgaben von Gott zugeteilt bekommen. Es ist eben nicht egal, ob wir sie ausführen oder sein lassen. Genau dein Gebet wird gebraucht, gerade deine Ermutigung ist am Montagmorgen vielleicht im Büro auch wichtig. Nur du kannst in einzigartiger Weise deine Umgebung, in der du lebst, erwärmen. Auftragsgewisses Leben ist nicht egal oder beliebig. Es lebt von dem, der den Auftrag gegeben hat, auf der einen Seite, aber auch von dem, der den Auftrag ausführt. Stell dir vor, du müsstest einen Brief zum Briefkasten bringen. Es ist schon leicht. Am späten Nachmittag, draußen ist es kalt und ungemütlich, vielleicht leicht regnerisch. Du hast auch deinen Pyjama schon an und vor dir eine heiße Tasse Tee oder eine schöne heiße Schokolade. Mit anderen Worten, die Couch ruft. Aber der Brief, der muss heute noch weg. Unbedingt. Ich bin mir sicher. Du ziehst dich an, packst den Brief und läufst zum Briefkasten. Und der Tee, wenn du zurückkommst, wird immer noch auf dich warten. Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn wir einen Auftrag haben, dann bringt es uns auch manchmal hoch, auch wenn wir keine Lust haben. Mit einem konkreten Auftrag bewegst du dich freiwillig. Ohne Auftrag wärst du vielleicht auch nur auf der Couch sitzen oder liegen geblieben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir gerade in unserer Durststrecke, die wir gerade erleben, auch in unserem Glauben, dass wir einen Auftrag haben. Es kann ein Auftrag in der Gemeinde sein oder in meinem Umfeld. Das Zweite, was wir wissen dürfen, ist, dass wir als Gemeinde und Glaubende auf diesem Glaubensweg gemeinsam sind, zusammengehen. Zurück zum Mensch ärgere dich nicht. Die Chancen, eine Figur beim Spiel ans Ziel zu bringen, erhöhen sich, wenn alle eigenen 4 Figuren unterwegs sind. Also alle draußen sind und sich auf den Weg machen. Je mehr, desto erfolgreicher also. Jesus war ja ebenfalls unterwegs, ganz oft sogar. Aber er war nicht alleine. Wenn wir darauf achten, dann wissen wir ja, dass er ganz oft, im Prinzip die ganze Zeit, mit seinen 12 Jüngern, wenn nicht noch mehr Menschen, unterwegs war. Und diese 12 Jünger, die machten ja das Leben nicht automatisch einfacher. Manchmal machten sie ihm sogar noch mehr Schwierigkeiten. Ja. Die stellten manchmal auch die Fragen mal doppelt und dreifach. Musste er es 5-mal erklären, weil sie es immer noch nicht verstanden hatten. Doch für besonders heikle Situationen oder Missionen, da nahm er auch seine engsten 3 einfach mal mit. Er bat sie um Gebetsunterstützung. Er bat sie einfach darum, in der Nähe zu bleiben. Zum Beispiel im Garten Gethsemane. So werden wir ja auch unterwegs diese Unterstützung von anderen Christen brauchen. Und das ist das Gute, wir sind nicht alleine auf unserem Weg. Paulus sagte einmal zu einer seiner Gemeinden in Thessalonich: Jetzt leben wir wieder auf, weil wir wissen, dass ihr feststeht in der Verbundenheit mit dem Herrn. Oder im 3. Johannesbrief heißt es: Nichts macht mich glücklicher, als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß leben. Paulus war eben dieses Miteinander so wichtig. Wenn er wusste, dass es seiner Gemeinde gut ging, ging es auch ihm gut. Wenn er wusste, dass sie sich untereinander aufbauen, dann baute ihn das persönlich auch auf. Das heißt, wir Menschen sind sehr abhängig voneinander. Wir sind soziale Wesen, das hört man ja immer wieder. Aber das ist einfach so. Wir können nicht ohne den anderen. Und wer schon mal über einen Zeitraum alleine war, ganz alleine irgendwo, vielleicht in einem fremden Land, ohne Freunde, der weiß, wie schlimm Einsamkeit sein kann. Wir brauchen einander. Manchmal zur Hilfe, manchmal zur Ermutigung. Wer ist mit uns, mit mir unterwegs? An wem können wir beobachten, wie Jesus wirkt und auch Kraft gibt? Und wer unterstützt uns in der Fürbitte, wenn wir in heiklen Missionen des Lebens und Glaubens unterwegs sind? Haben wir jemanden, der an uns denkt? Das heißt ganz einfach, wenn du müde geworden bist und eben nicht mehr weiter kannst, dann möchte ich da sein, um dir zu helfen. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und das jeder für jeden. Zusammenhalt, das hatten wir gerade in der Kindergeschichte. Und das ist eben auch das Tolle an Gemeinde, dass wir uns gegenseitig nach vorne pushen können und auch mal ziehen können, wenn der andere nicht mehr kann. Ein dritter Gedanke. Obwohl wir doch als Gemeinde oft auch gemeinsam nach vorne gehen, ist es trotzdem notwendig, dass jeder sich auch um sich selbst sorgt. Sich eben nicht vernachlässigt. Ein treuer Christ sagte mal, dass er für Jesus lieber ausbrennen würde, als zu verrosten. Lieber brennend nach vorne rennen mit ganz vielem Schaffen, als langsam kriechend zu verrosten. Das war seine Aussage. Ich denke, er fürchtete eben die Einsen beim Würfeln, die langsamen und die nur kleinen Schritte, mit denen man gefühlt gar nicht vorankommt. Er wollte immer mit Vollgas ja für Jesus unterwegs sein. Doch die Gefahr ist groß, dass man doch irgendwann ausbrennt, dass man irgendwann auf die Seitenlinie heraus ja geschmissen wird, dass man irgendwann einmal liegen bleibt, ins Abseits gestellt wird. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollen wir nicht stehen bleiben. Aber wir müssen unsere Kräfte klug einteilen, klug unser Leben gestalten. Und klug unser Leben als Christen zu führen bedeutet zum Beispiel, sich Zeiten der Ruhe auch zu nehmen und zu gönnen. Und ich rede hier vom Sabbat zum Beispiel. Den Sabbat ernst zu nehmen. Als einen Tag der Ruhe und auch Gemeinschaft mit Gott. Und nicht noch mit vielen wichtigen Terminen füllen. Was ja auch so einige machen. Gut, ich komme da oft selber nicht immer ganz drum rum. Ja, und habe dann noch eine Jugendstunde danach und abends nochmal noch eine zweite. Aber den Sabbat mal ernst zu nehmen. Einfach mal auch für die Familie, für sich selbst und auch für die Zeit mit Gott einfach mal zu reservieren. Es ist ein Tag, wo wir mal wieder das Leben einfach genießen können. Uns auf das Nötigste besinnen. Weit weg von dem ganzen alltäglichen Stress, den wir sonst erleben. Klug die Kräfte einzuteilen, bedeutet auch, an diesen ruhigen Tagen der Frage nachzugehen, was wir selbst eigentlich wollen. Was ist mein Lebenstraum? Was sind so meine Ziele? Wie kann ich Gottes Auftrag für mein Leben erfahren? Sonst kann es ganz leicht passieren, dass wir fremdbestimmt werden und wissen am Schluss gar nicht mehr, was wir denn selbst wollten und wo unser Weg hinführt. Wir werden, mit anderen Worten, zu Getriebenen statt zu Berufenen. Und das kann sehr schnell passieren. Ich erlebe das ja auch in Gemeinden und mit der Arbeit mit Menschen. Jeder von euch, der mit Menschen arbeitet, erlebt das. Es gibt so viele Wünsche von links und von rechts, von vorne und von hinten, die auf einen einprallen. Ich möchte aber das, aber ich möchte jenes, und irgendwann muss man einfach auch mal wissen, wo geht mein Weg hin und was passt gerade auf diesen Weg. Und dann bedeutet es auch mal, manche Wünsche eben nicht zu erfüllen. Auch mal Nein zu sagen, tut mir leid, da kann ich dir aber nicht helfen. So schade das auch manchmal ist. Aber wer nicht weiß, wohin er geht, der geht dann meistens dorthin, wo die anderen ihn haben wollen. Ob man dann am Ende glücklich ist, ist noch eine andere Frage. Deshalb gehört das Nein-Sagen einfach auch mal dazu. Es ist ein geistliches Übungsfeld. Nein zu sagen, wenn wir uns sicher sind, dass auch vielleicht in dieser Situation Jesus Nein sagen würde. Es allen recht zu machen, führt zu einem ständigen Zickzack-Kurs, das eben nicht ans Ziel führt. Auch ich erlebe das ja ganz oft und sicherlich auch viele von euch, die viel mit Menschen erleben. Es gibt viele Erwartungen um dich herum, in deiner Umgebung. Wünsche, die alle zu bedienen sind. Und wer versucht, dem allem nachzugehen, ja, da kann es ganz schnell passieren, dass man am Ende als Verlierer dasteht. Deshalb sollte jeder auf sich selbst auch achten. Klug unsere Kräfte einzuteilen, heißt für mich zum Beispiel auch, sichere Menschen zu finden. Sichere Menschen finden sind Menschen, die eben meine geistlichen Berater sein können. Menschen, die mir einen guten Rat geben können. Bei denen ich mich nicht verstellen muss, bei denen ich ehrlich sein kann, so wie ich bin. Und die sich auch um mich sorgen und um mein Wohlergehen sorgen. Und ich bin überzeugt, dass wir alle solche sicheren Menschen in unserer nächsten Umgebung haben. Manchmal kann es einfach auch der Partner sein, der Ehemann oder die Ehefrau. Manchmal sind es auch die Kinder, die Dinge bemerken, die wir oft nicht bemerken. Oder es kann auch ein guter Freund oder Arbeitskollege sein. Aber sie helfen uns im Zweifelsfall, einen Gang einfach mal herunterzuschalten, um gar nicht erst auszubrennen. Und der letzte und damit vierte Gedanke oder Hilfe auch auf diesem Glaubensweg ist, dass wir die richtige Nahrung haben. Wir müssen schauen, dass wir uns richtig ernähren. Für die Gesundheit eines Körpers ist das essentiell wichtig. Wir müssen auch gucken, dass wir eben nicht nur jeden Tag Weißbrot zu uns nehmen. Das kann lange nicht gut gehen. Sondern eine ausgewogene Ernährung ist da wichtig. Vor einigen Jahren, da hatte ich einen VW Passat. Der wollte ja auch richtig ernährt werden. Hört sich jetzt komisch an. Aber ja, dieser VW Passat hat einen Benzinmotor. Heute fahre ich ja Diesel, weil ich eben so viel fahren muss. Und einige Jahre zuvor war ja in der Politik so dieser neue Treibstoff E10 so stark beworben worden. Könnt ihr euch sicherlich noch erinnern, die Auto fahren zumindest schon. Es sollte ja so eine Art ja ökologische Alternative zum normalen Benzin sein. Und man hat Anreize geschaffen, 1-2 Cent günstiger war es dann auch. Ob das nun viel besser ist, ist eine andere Frage. Nun stand ich dann da an der Tankstelle und erlebe so einen inneren Konflikt in mir. Ja? Soll ich E10 tanken oder doch lieber Super Plus, also normal? Ja? Welches Benzin ist besser für meinen Motor, also für den Motor meines Autos? Mit welchem Sprit komme ich vielleicht auch weiter? Was ist auf Dauer billiger? Was ist besser? Denn einer hat mir mal gesagt, ich glaube, das war noch ein Mann, mit dem ich mal geredet habe darüber, der sagte, also Super Plus ist auf jeden Fall gesünder für den Motor. Ja? Und der Spritverbrauch ist dadurch auch etwas geringer, weil er viel mehr Kraft hat, also besseres Benzin von der Qualität her ist. Beim E10 wiederum spart man zwar hier 1-2 Cent pro Liter, fährt damit jedoch eben nicht mehr so kraftvoll und es ist auch für den Motor des Autos eben nicht mehr so gesund. Tja, was tun? Und da steht man da, ja, und weiß nicht, was jetzt. Nun, nicht nur ein Auto, sondern auch wir benötigen einen guten Treibstoff auf unseren Glaubensweg. Einige von uns haben vielleicht herausgefunden, dass für sie das Singen von Liedern der richtige Treibstoff ist, um auch Anbetung und die Nähe Gottes zu verspüren. Für andere sind es die Gebetszeiten, wo sie für sich allein diese Ruhe benötigen, um mit Gott zu sprechen. Andere erleben Gott erst, wenn sie in die Natur gehen, spazieren, unter Bäumen, und auf die Büsche schauen oder auf die Blumen schauen oder auf die Tiere. Und nochmals andere von uns verspüren so Gottes Nähe erst im Gottesdienst, wenn sie da sind mit anderen Geschwistern, gemeinsam Gottesdienst feiern. Jeder hat von uns einen anderen Zugang zu Gott und jeder ist anders empfänglich für diese Dinge. Es wäre gut, wenn wir alle unseren Zugang zu Gott auch freigelegt haben, den richtigen Treibstoff für unser Herz gefunden haben. Und ein wesentlicher Treibstoff oder Kraftstoff steckt auf jeden Fall auch in der Bibel. In ihr zu lesen ist, als wenn wir im Sessellift über einen Skihang schweben. Ich weiß nicht, wer schon mal in so einem Sessellift drin war. Und aus dieser Vogelperspektive, da sehen wir gleichzeitig Start und Ende. Wir sehen Anfang und Ziel. Und die Bibel, wenn wir sie lesen, öffnet uns einen Blick aus dieser Vogelperspektive von oben auf unser Leben. Wir sehen den Anfang, den Gott gemacht hat. Und wir sehen auch das Ziel, die Herrlichkeit eines Tages bei Gott. Und wir lernen, dass wir auf diesem Weg eben nicht alleine sind, dass noch ganz viele Menschen mit uns gehen und auch Jesus mit uns geht. Und wir erfahren, dass das Ziel auch alle Anstrengungen wert ist, sogar mal auch die schlechten Tage und die Durststrecken hindurch, dass es das wert ist. Denn müde werden wir immer. Wir sind Menschen. Wir werden immer mal müde. Doch aufgeben müssen wir nicht. Denn Jesus stärkt uns, wie Paulus es ja auch sagt. Er stärkt die kraftlosen Hände und lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Und dieser selbe Paulus verfasst auch im 2. Korintherbrief diese Worte, mit denen ich jetzt auch schließen möchte. Die Worte aus 2. Korinther 4, Vers 16. Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, ja, sie werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Und diese Erneuerung, diese Kraft, die wünsche ich uns allen. Amen.